Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Die außenpolitische Lage stellte sich im Sommer 1925 einigermaßen unübersichtlich dar. Wohin tendierte Großbritannien? Das war zumindest aus der Sicht der deutschen Presse dabei die Schlüsselfrage. Zog es die Briten zu den angelsächsischen Freunden jenseits des Atlantiks oder wollte man die alte Entente cordiale mit den Franzosen wieder intensivieren? Was hatten diese Optionen jeweils für Implikationen und vor allem aus hiesiger Sicht, was bedeutete das für die Zukunft für Deutschlands Rolle in Europa und in der Welt? Der hamburgische Korrespondent versuchte am 17. Juni etwas Licht ins strategisch-diplomatische Dunkel zu bringen und für uns versucht Frank Riede, dessen Argumentation zu plausibilisieren.
Kriegs- oder Friedenspakt von unserem Korrespondenten. London, 15. Juni. Wenn die herzlichen Beziehungen von Downing Street zum Quai d'Orsay ab und zu so innig wurden, dass der seiner Natur nach kühlere Engländer sich unbehaglich zu fühlen begann, nahm er bisher immer wieder Zuflucht zu dem Gedanken einer Allianz der englisch sprechenden Völker. Der Plural in dieser Beziehung ist an und für sich eine Übertreibung, denn es kann sich lediglich um die Vereinigten Staaten handeln. Selbst in öffentlichen Reden von Ministern wurde dieser Wink verwendet. Es blieb aber nur beim Winken, und zwar auf englischer Seite, denn die Amerikaner werden sich niemals zu einem Sonderabkommen mit einem europäischen Staat in europäischen Angelegenheiten verstehen, und obgleich der Engländer vom übrigen Europa als nur vom Kontinent spricht, als ob er auf seiner Insel gewissermaßen einen eigenen Erdteil bewohne, sieht der Amerikaner Großbritannien als einen wesentlichen Teil Europas an, während die Vereinigten Staaten selbst immer weniger englisch werden. Kenner der Verhältnisse wissen im Übrigen nur zu wohl, dass ein Bund der englisch sprechenden Völker das Ende des britischen Reiches bedeuten würde, das zu retten die Amerikaner den Engländern zu Hilfe kamen. Er würde den Abfall Indiens besiegeln, das sich mit den Japanern einigen würde. Politik würde zur Rassenfrage, deren brennende Probleme akut werden würden. Als sich der Londoner Universitätsprofessor Zimmern, eine Autorität in Fragen der auswärtigen Politik, gelegentlich der Verhandlungen über das verschiedene Protokoll in Genf aufhielt, wohnte er auch den Debatten über den japanischen Zusatzantrag bei. Nun gehört Professor Zimmern zu jener höchst seltenen Sorte von Engländern, die man fast Kosmopoliten nennen könnte. Der deutsche Michel ist ja, und er hat es zu seinem Schaden erfahren, der einzig wahre Kosmopolit unter den zivilisierten Völkern der Welt. Professor Zimmern war daher nicht besonders beunruhigt, obgleich der japanische Antrag eine Frage betraf, die den Anlass zum bittersten Krieg bieten kann. Allerdings ist England dabei weniger in Mitleidenschaft gezogen. Nichtsdestoweniger kam nach Schluss der Debatte eine Amerikanerin auf Professor Zimmern zu und versicherte ihm, dass, Zitat, England in dieser Rassenfrage Amerika stets auf seiner Seite sehen werde, Zitat Ende, worauf der Londoner Professor weit weniger enthusiastisch erwiderte: Meine gute Dame, Sie vergessen, dass nur einer von 7 Untertanen König Georgs ein weißes Antlitz sein eigen nennt. Denn Professor Zimmern weiß nur zu wohl, dass mit dem Akutwerden der Rassenfrage das englische Weltreich wie ein Kartenhaus zusammenfällt. Dazu hat es aber noch gute Weile, obgleich sich die Chinesen bemühen, den Auftakt zu geben. In den letzten Monaten hat man auch häufig von 2 Schulen im englischen Kabinett gehört, der einen rein frankophilen, hauptsächlich durch Austen Chamberlain, und der andere durch den Kolonialsekretär Emery vertretenen Anschauung, die gern von der schillernden Phrase der, Zitat, glänzenden Isolierung, Zitat Ende, Englands Gebrauch macht. Herr Emery ist ein kleiner, sehr energischer und überaus fähiger Mann, der, da er ehrliche Überzeugung und unerschöpflichen Arbeitswillen besitzt, keiner Pose bedarf wie sein weit weniger begabter Kollege Chamberlain. Dem Scharfblick Emerys ist die Neigung der Dominions, ihre Beziehungen zum Mutterlande immer mehr zu lockern, nicht entgangen. Daher ist seiner Anregung die Schaffung eines neuen Amtes zu verdanken, eines Staatssekretärs für die Dominions, dessen Pflichten vorläufig in den Händen des Kolonialsekretärs, das heißt seinen eigenen Händen, bleiben. So unwichtig die Schaffung dieses neuen Amtes erscheint, ist sie dennoch symptomatisch und von nicht zu verkennender Tragweite. Hat sich doch bekanntlich Kanada unumwunden gegen den Pakt ausgesprochen, während Australien die Entsendung eines bevollmächtigten diplomatischen Vertreters nach London beabsichtigt, dessen Funktionen von denen des Oberkommissärs grundverschieden sein sollen. Hier in London hat es in den letzten Wochen eine fast endlose Fülle von Gerüchten über die geheimnisvollen Paktverhandlungen gegeben. Gerüchte, die meistens vom Quai d'Orsay ausgingen und geflissentlich tendenziöse Versionen enthielten, die lange nicht so heiter wirkten, wie wenn ein emsiger deutscher Korrespondent Lloyd George zum Oberkommissär von Ägypten ernennt, während es nur einer kleinen Umstellung bedarf, um der Wahrheit der Ernennung von Sir George Lloyd nahezukommen. Sind Staatsmänner von gutem Willen beseelt, so sind persönliche Aussprachen am ehesten geeignet, gute Absichten zu fördern. Aber das deutsche Volk hat reichlich Ursache, eine skeptische Haltung einzunehmen, wenn Leute vom Schlage der beiden Diplomaten Briand und Chamberlain zusammenkommen. Und das englische Volk fragt, wie sieht der Pakt aus? Verträgt dieser Pakt der Finsternis gar kein Licht? Die Verbandsmächte haben den Deutschen stets den Vorwurf gemacht, dass sie kein Verständnis für die Psychologie anderer Völker besäßen. Ein Vorwurf, der sich mit voller Berechtigung auf die Verbandsmächte in ihrer Behandlung des deutschen Volkes anwenden lässt, denn ein heiklerer Zeitpunkt für die Zusammenkunft in Genf hätte sich wohl schwerlich finden lassen. In vernünftig denkenden englischen Kreisen ist man sich der Tatsache bewusst, dass die Verbandsmächte ihre Note an Deutschland mit plumper Taktlosigkeit gleichfalls zu einem sehr unglücklich gewählten Zeitpunkt präsentiert haben, wenn die führenden konservativen Zeitungen Englands jubelten zurück zu 1914. So bewiesen sie eben, dass nur die Besiegten in der Zwischenzeit aus ihren schmerzlichen Erfahrungen gelernt haben, während die Mentalität Briands und Chamberlains die vom Jahre 1914 ist. Aber selbst englische Konservative haben Bedenken. Wenn wir die Bürgschaft für die Integrität Frankreichs übernehmen, meint der konservative Outlook, so nimmt Frankreich den Rang eines zweitklassigen Staates ein, während es Deutschland den Status einer Großmacht einräumt. Und wenn Frankreich dennoch die Mentalität einer Großmacht in Fragen der auswärtigen Politik, besonders soweit der Osten Europas und seine eigenen Kolonien in Betracht kommen, bewahrt, ist der vorgeschlagene Pakt nicht nur kein Friedenspakt, sondern der unvermeidliche Vorläufer eines neuen Krieges. In den politischen Kreisen Englands erwartet man, dass diese wichtige Frage nicht nur durch den Sekretär des Auswärtigen, nicht nur durch den Ministerrat, sondern durch die vor allem zuständige Instanz, durch das Parlament, entschieden werde. Dabei muss das Parlament in der Lage sein, die Vorschläge der Regierung anzunehmen oder zu verwerfen. Es muss aufgrund eingehendster Information und gegen Einräumung angemessener Zeit die Frage verdauen und debattieren können. Es muss, dies fordern die politisch denkenden Kreise Englands, imstande sein, sich eine unabhängige Meinung zu bilden, um eine auf gründlicher Erwägung beruhende Entscheidung zu treffen. Schön und gut. Es würde überzeugend klingen, wenn nicht südafrikanische Zeitungen eine weitere Warnung aus dem Lager der Dominions berichten würden. England, so fordern die Dominions, soll nichts in Europa unternehmen, das seine Hände bindet. Und wie steht es um das englische Parlament? Die Liberalen sind zu einer einflusslosen Gruppe zusammengeschmolzen, die Arbeiterpartei ist zu selbstbewusst, um der Führung der Liberalen zu folgen. Der Pakt mag daher, wie immer er auch beschaffen sei, durch das bloße Übergewicht der überwältigenden konservativen Mehrheit durchgedrückt werden. Wie wäre es, wenn England, anstatt das Heil der Welt durch ungebührliche Einmischungen in Deutschlands interne Angelegenheit, die es bisher stets unterstützt hat, zu suchen, sich erfolgreicher mit der Lösung dringender Fragen im eigenen Land beschäftigen würde? Der Wohlfahrtsminister Herr Neville Chamberlain ist der Bruder Austin Chamberlains. In Bethnal Green, einem Londoner Vorort, sind 90% der Häuser als für menschliche Behausungen ungeeignet erklärt worden. Nicht weniger als 4.500 Familien leben in diesem Elendsquartier in einem einzigen Raum, der in vielen Fällen 11 Personen beiderlei Geschlechts beherbergt. und aus Glasgow berichtet ein Prediger, dass er bezeugen könne, dass es im Arbeiterviertel dieser schottischen Stadt, der zweitgrößten Großbritanniens, häufig vorkomme, dass bei Todesfällen der Sarg mit dem Verstorbenen während des Tages auf dem Bett und während der Nacht auf dem Tisch zu finden sei, ehe nach einigen Tagen die Beerdigung stattfinden kann.
Das war's vom Ringen um die europäische Sicherheitsarchitektur 1925. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.